Das Lied, was wir gerade gehört haben, singen wir nicht so wahnsinnig häufig im Gottesdienst, hat man vielleicht auch gemerkt, alle mussten so ein bisschen reinkommen. Ist schon sehr alt, bedeutet mir persönlich aber sehr viel. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich eigentlich Rock und Metal mag und dass das gar nicht so mein Musikgeschmack ist. Und trotzdem bedeutet mir das Lied viel. Es hat mich nämlich schon als Kind tief berührt. Ich bin in einer Gemeinde groß geworden, in der das häufiger gesungen wurde. Und ich merke und ich erinnere mich auch daran, dass das damals mich oft einfach getroffen hat. Es hat mich berührt, manchmal hatte ich Tränen in den Augen. Irgendwie hat das was in mir angesprochen. Es hatte für mich was ganz Besonderes, was ganz Heilsames. Und es ging mir immer wieder bei diesem Lied so. Als Kind saß ich in Gottesdiensten, in denen eigentlich oft viel Druck gemacht wurde. Also da hat man das irgendwie so verstanden, dass ein Gottesdienst und auch die Predigt und eigentlich alles dafür da ist, immer zu erklären, was man als Christ tun und lassen sollte. Und dass man auf jeden Fall sehr gut aufpassen muss, damit man am Ende nicht die Ewigkeit bei Gott quasi verpasst, weil man hier auf der Erde zu viel Mist gebaut hat. Es wurde einem erklärt, was Gott alles von einem erwartet und was man tun machen muss und was falsch und was richtig ist. Und ich glaube, dieses Lied war für mich immer so eine Sprache Gottes, eine Sprache, die mich irgendwie spüren und fühlen, ja sogar verstehen ließ, dass Gottes Frieden eigentlich größer ist als das, was mir so oft gepredigt wurde. Und ich gehe Dingen gern auf den Grund. Und ich frage mich bei diesem Lied, wer hat das geschrieben, warum hat er das geschrieben, worum geht es eigentlich? Und ich frage mich aber auch, okay, warum berührt mich das so? Also warum macht das was mit mir? Das Lied wurde von Horatius Spafford geschrieben. Der war Immobilienbesitzer. Das macht erstmal gar nichts mit mir. Kann nichts mit anfangen. Aber im Jahr 1871 gab es in Chicago einen Großbrand. Und er verlor quasi seinen ganzen Besitz und ein Kind. Und trotzdem war das für ihn irgendwie dann kein Ding, sich zurückzuziehen und sich um seine Geschäfte zu kümmern und irgendwie wieder die Füße klar zu bekommen, sondern er hat sich immer um Wohnsitzlose gekümmert, um Arme, also war ein Mensch, der immer auch über sich selber hinausgeguckt hat. Und 2 Jahre später passierte Folgendes, er wollte nach Europa reisen und konnte aber selber noch nicht los und hat seine Familie vorgeschickt. Seine Familie bestand zu dem Zeitpunkt aus einer Frau und 4 Töchtern. Und das Schiff, mit dem sie nach Europa fuhren, das kollidierte mit einem anderen Schiff, sank und seine 4 Töchter starben. Nur seine Frau hat überlebt. Und im Zuge von diesen Ereignissen schrieb er dieses Lied. Wenn Friede mit Gott, der deutsche Text, meine Seele durchdringt und immer wieder mir ist wohl in dem Herrn oder in Englisch it is well with my soul. Das ist eine Formulierung, die man gar nicht richtig übersetzen kann, die muss man irgendwie spüren. Und das Spannende an diesem Lied ist, er und auch so viele Menschen, die dieses Lied bisher gehört und gesungen haben, haben dabei Frieden verspürt. Trost. Frieden mit Gott, weil Jesus für sie starb. Also wenn du nicht irgendwie christlich sozialisiert bist, dann muss sich das zwangsläufig komisch anhören. Also wie kann der Tod eines Menschen vor 2000 Jahren dazu führen, dass du in deinem Leid hier und jetzt Trost, Halt und sogar Frieden bekommen kannst? Und vermutlich ist es noch abstrakter, wenn ich zitiere mal in Deutsch, in dem Lied heißt es ja, Jesus, das Lamm, meine Sünden trug. Also wie kann diese abstrakte Vorstellung, dass Jesus das Lamm meine Sünden trug, mir jetzt im Hier und Jetzt Frieden geben, bei Dingen, die mich jetzt hier belasten. Und ich glaube, auch für manchen jahrelangen Christen ist es total gut, mal so einen Schritt zurückzugehen und vielleicht auch mal so eine Formulierung, die ihr schon oft gehört habt, nochmal neu zu verstehen. Weil nur weil man etwas schon oft gehört hat, heißt noch lange nicht, dass man es auch wirklich durchdrungen hat. Und ich glaube, das, was da am Kreuz tatsächlich für uns passierte, das kann man nie zu Ende verstanden haben. Da gibt es immer neue Aspekte, da kann man immer noch mal neu drüber nachdenken und ein neueres tieferes Verständnis dafür bekommen oder eine weitere Perspektive. Mich erinnert das, was Horatius Spafford in diesem Lied schreibt, total an etwas, was Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, und zwar kurz bevor er sich von der Erde verabschiedet hat. Und zwar lese ich das aus Johannes 14. Johannes 14, 26 und 27. Da ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs und er sagt ihnen, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und jetzt kommt's. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Also Jesus verlässt seine Jünger, er lässt sie allein zurück und irgendwie doch nicht allein. Er gibt ihnen den Heiligen Geist und mit ihm einen Frieden. Shalom, da haben wir uns die letzten Wochen immer mal wieder mit beschäftigt. Ein Frieden, der umfassender ist, ein Frieden, der trägt, ein Frieden, der tröstet, ein Frieden, der heilt, der Mut macht und der auch zu Großem motiviert. Die Jünger haben eine Menge gerissen, nachdem Jesus gestorben war. Viel mehr, als sie noch mit ihm unterwegs waren. Letzten Sonntag haben viele von euch erzählt, was Shalom, der Frieden Gottes, ihnen bedeutet. Aber auch, was ihn gefährdet und wie man ihn wiederbekommen kann. Und Johannes verwendet in dem Evangelium das griechische Pendant dazu, also nicht mehr Shalom, das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben, aber das Wort, was quasi Shalom im Neuen Testament ersetzt. Und er sagt also, ich gebe euch einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Den könnt ihr nirgendwo anders bekommen. Ich gebe euch etwas, was tiefer ist, was besser ist, was heilsamer ist, was umfassender ist, was genialer ist und was auch viel nachhaltiger ist als alles, was ihr hier auf dieser Welt bekommen könnt. Es geht also nicht darum, dass gerade kein Krieg ist, sondern dass ich sicher bin, dass ich angenommen bin, dass ich weiß, was Gottes Willen für mich entspricht und dass ich auch mit diesem Willen im Einklang bin, dass tatsächlich alles wirklich gut ist. Wie geht das? Und ich glaube, hier kann uns Paulus helfen, denn er erklärt quasi in jedem Brief seinen Adressaten, den Nichtjuden, was das Evangelium bedeutet, die frohe Botschaft. Wir sind auch Nichtjuden, also hören wir ihm besser zu. Und ich nehme was aus dem Epheserbrief, was aus dem Römerbrief und am Ende auch nochmal was aus 2. Korinther. Und wir fangen mal mit dem Epheserbrief an, und zwar Epheser 2. Epheser 2, zweiter Teil von 11. Da steht, wie stand es denn früher mit euch? Also Paulus an die Epheser. Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusage galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Im Alten Testament war die Sache mit dem Shalom den Israeliten vorbehalten, dem Volk Gottes. Und wir können das auch im Nachhinein nur mühsam nachvollziehen und fasziniert verstehen lernen, aber jetzt gilt Gottes Frieden, der Shalom, auch uns. Durch Jesus, habe ich gerade gelesen, haben wir das Vorrecht, in Gottes Nähe zu sein. Also und im letzten Vers, Jesus selbst ist unser Frieden. Also Jesus ist der Schlüssel zu Gottes Frieden für uns. Ich glaube, noch besser versteht man das, wenn man den Römerbrief liest. Eigentlich müsste man folgerichtig jetzt den ganzen Römerbrief lesen, vom ersten bis zum letzten Vers, aber dann schaffen wir das in diesem Gottesdienst nicht mehr. Ich pick mir was raus, ihr dürft es gerne zu Hause komplett lesen. Und zwar etwas aus Römer 5. Römer 5, Abvers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also jetzt wieder, wir haben Frieden mit Gott durch Jesus. So wie in dem Lied von Horatius. Also, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Christus, das lese ich weiter, später. Also, durch Jesus haben wir Frieden mit Gott. Wir haben Zugang zur Gnade, also eine Vergebung, eine liebevolle Annahme, eine Wiedergutmachung von Gottes Seite aus. Da steht jemand vor uns, in diesem Fall Gott, und liebt uns komplett aufrichtig. Wenn ihr mal verliebt wart oder seid, dann wisst ihr, wie sich das so ein bisschen anfühlt. Da ist jemand vor euch und der ist einfach perfekt. Ihr seht ihn durch Augen der Gnade. Nichts ist unschön, alles ist perfekt. Und zu diesem Blick auf uns, zu diesem verliebten Blick Gottes auf uns, haben wir nun freien Zugang durch Jesus. Und dazu noch eine Hoffnung auf eine Ewigkeit mit diesem liebevollen Blick auf uns. Ich muss gestehen, dass ich diese Verse, also hab sie gelesen, so ein bisschen drüber nachgedacht, nochmal gelesen und dann habe ich gedacht, Mensch, die fühlen sich für mich so ein bisschen an wie das, was ich gefühlt und gedacht habe, als ich meine Frau vor 15 Jahren kennengelernt habe. Und ich erkläre mal kurz, wie ich mich damals gefühlt habe und ihr haltet das mit mir aus. Und ich orientiere mich, ja und Sarah hält das auch aus, und ich orientiere mich mal ganz stark an dem, wie Paulus das dort schreibt. Ich hatte damals ganz viel Hoffnung auf eine großartige Zukunft mit dieser einen Frau. Ich habe mir das ausgemalt. Alles war toll. Ich habe mich gefreut auf alles, was wir noch zusammen erleben werden. Und ich war stolz wie Wolle. Ich hätte sie am liebsten überall herumgezeigt und gesagt, guck mal, das ist meine. Die hat richtig was auf dem Kasten, aber wisst ihr was? Die gehört zu mir. Ich habe die Zukunft mit ihr kaum erwarten können, während ich die Gegenwart genossen habe. Und Nöte, die waren mir doch egal. Klar, nicht jeder fand meine Freundin auf Anhieb toll, aber das war mir doch egal. Im Gegenteil, ich fand das richtig gut. Wir gegen den Rest der Welt, für immer. So eine Not lehrt mich doch durchzuhalten. Not festigt doch unsere Beziehung, das schweißt uns zusammen. Ich habe eine felsenfeste Gewissheit, wir lieben uns jetzt und immer und niemand hat sich hier vorher so sehr geliebt, wie wir uns lieben. Der eine oder andere lächelt belustigt, ich merke das schon. Vielleicht erinnert ihr euch auch an Phasen eures Lebens, wo ihr sowas gefühlt habt. Ihr merkt aber auch, ja, irgendwie hakt das auch. Also man muss ganz schön romantisch sein, um so zu reden. Und das war ich als 21-Jähriger, fragt meine Frau, die nickt gerade. Ich habe auch viel Zeug geschrieben, dass das beweist. Ich hoffe, es wird selten gelesen. Paulus' Worte klingen ein bisschen nüchterner, aber inhaltlich steht da fast das Gleiche. Und da merke ich, aber das geht doch so nicht. Also das geht doch einfach nicht so zwischen Gott und Menschen. Da muss ja zwangsläufig irgendwas passiert sein, damit das überhaupt möglich ist. Niemand ist perfekt. Jeder hat Schattenseiten. Das Böse in uns ist sowas von offensichtlich, wenn man nur lange genug hinschaut. Und auch jeder Verliebter merkt, wenn die Hormone so langsam abfallen, dass der andere sehr wohl Dinge macht und an sich hat, die einen stören, die man gar nicht so attraktiv findet, mit denen man sich arrangieren muss, wo man Kompromisse macht. Vielleicht lernt man sie langsam stehen lassen, dann vielleicht auch im Laufe der Zeit schätzen und vielleicht, wenn es ganz gut läuft, auch nochmal lieben. Aber bei Gott scheint das anders zu sein. Da ist doch irgendwas total Unmenschliches möglich. Gott schaut uns quasi wie ein Verliebter an. Noch deutlicher wird es, wenn man ein paar Kapitel nach vorne springt. Das lese ich auch mal vor aus Römer 8. Römer 8, 31. Da steht nämlich Römer 8, Abvers 31. Was sollen wir noch mehr sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann sich dann noch gegen uns stellen? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Vielmehr hat er ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber seinen Sohn geschenkt hat, wird er uns dann nicht auch alles andere schenken? Wer kann also Anklage erheben gegen die Menschen, die Gott ausgewählt hat? Gott selbst erklärt sie doch für gerecht. Wer kann uns dann noch verurteilen? Schließlich tritt doch Christus Jesus für uns ein, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt wurde und an der rechten Seite Gottes sitzt. Was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Etwa Leid, Angst oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder gar die Hinrichtung? Schließlich heißt es ja in der Heiligen Schrift, weil wir uns zu dir bekennen, bedroht man uns täglich mit dem Tod. Wie Schlachtvieh werden wir behandelt?
Doch aus alledem gehen wir als strahlende Sieger hervor. Das haben wir dem zu verdanken, der uns so sehr geliebt hat. Ich bin zutiefst überzeugt, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nicht der Tod und auch nicht das Leben. Keine Engel und keine weltlichen Mächte. Nichts Gegenwärtiges und nichts Zukünftiges. Und auch keine andere gottfeindliche Kraft. Nichts über- oder Unterirdisches und auch nicht irgendetwas anderes, das Gott geschaffen hat. Nichts von alledem kann uns von der Liebe Gottes trennen. In Christus Jesus, unserem Herrn, hat Gott uns diese Liebe geschenkt. Gott liebt uns durch Jesus so sehr, dass diese Liebe durch absolut nichts zu zerstören ist. Jemand, der so liebt, so ehrlich, so treu, so umfassend, so ewig bleibend, der hat was dafür getan. Das passiert nicht einfach so. In jeder Beziehung braucht es Zeit, um sich kennenzulernen, um Schwächen auszuhalten und lieben zu lernen. Und vor allem braucht es beide Menschen, die sich auf den Weg zueinander machen. Gott macht das unabhängig von uns. Ich lese gleich weiter aus Römer 5, da steht, als wir noch seine Feinde waren, als wir noch Sünder waren. Und wenn wir anfangen, diese Liebe zu verstehen, zu spüren, für uns anzunehmen, dann merken wir, diese Liebe von Gott, die steht auf einem festen Fundament. Die hat einen Grund, eine unerschütterliche Basis, etwas, das wirklich allem standhält, etwas, was unmenschlich ist. Und weil geliebt werden sich so toll anfühlt, ja, weil wir es sogar brauchen, das macht uns neugierig, wollen wir es ein bisschen besser verstehen. Was hat Jesus da getan, dass dieser liebevolle, gnädige Blick auf uns, ach so ambivalenten Menschen, möglich ist? Und ich lese weiter aus Römer 5 ab Vers 6. Römer 5 ab Vers 6. Christus starb für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott dem Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus starb für uns, als wir noch Sünder waren oder als wir noch Feinde waren. Was bedeutet das? Wir haben uns den Frieden mit Gott, den Frieden Gottes, den haben wir uns nicht erarbeitet. Wir haben uns diesen liebevollen Blick Gottes nicht erarbeitet. Und wir haben ihn uns auch nicht verdient. Wir haben rein gar nichts dafür getan, dass Gott uns so liebt. Nichts. Gott wendet sich uns zu. Das ist die große Erzählung durch die ganze Bibel vom Volk Israel, die Jünger mit Jesus, die Gemeinde und das Reich Gottes, das in Zukunft immer mehr sein wird. Gott kommt zu uns, nicht wir zu ihm. Das feiern wir an Weihnachten, aber eigentlich feiern wir das auch an jedem anderen christlichen Fest das Jahr über, dass Gott zu uns kommt. Und das wahrlich Verrückte ist, er tut es für alle Versager, für alle Sünder, für alle Verbrecher, für alle Egoisten, nicht für die Heiligen. Gottes Liebe und Jesu Tat am Kreuz ist groß genug für allen Scheiß der Welt. Gott versöhnt sich mit uns, nicht wir mit ihm. Was bedeutet das? Wenn man mal einen Streit hat mit jemandem oder eine Auseinandersetzung, das ist ganz normal, das passiert zwischen Menschen. Man merkt aber, das ist anstrengend und unangenehm. Wir sind Menschen, wir verletzen einander. Manchmal in der Familie, vielleicht in einem Freundeskreis, auf der Arbeit. Das passiert. Aber vermutlich sind wir uns alle einig, dass man nicht in diesem Streit oder in dieser Auseinandersetzung bleiben will. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich bin Lehrer an der Förderschule Emotional-Soziale Entwicklung. Bei mir kommt es häufiger vor, dass sich Schüler prügeln. Wenn ich zwei Schüler da dann am Tisch sitzen habe nach so einer Prügelei und die Frage, wollt ihr euch eigentlich weiterprügeln? Das frage ich oft als erstes. Sagen die fast immer nein. Man merkt, das ist anstrengend. Es tut nicht gut, im Streit miteinander zu sein. Es fällt schwerer, einander zu lieben. Es fällt schwerer, aufrichtig zu sein, wenn man Streit hat. Was macht man dann? Zuerst braucht man so eine Art Waffenstillstand. Also beide Parteien hören auf, einander weh zu tun. Und das sollte man immer hinbekommen. Also diesen Zustand, wo man einander keine weiteren Verletzungen zufügt. Wenn meine Kinder sich streiten oder in der Schule meine Schüler, dann ist das meine Mindestanforderung und zur Not setze ich das auch selber durch. Also Waffenstillstand, keine körperlichen oder verbalen Verletzungen mehr. Aber die Beziehung ist dabei nicht geklärt. Zwischen Menschen ist leider oft gar nicht mehr möglich als so ein Waffenstillstand. Oft ist das Einzige, was man hinbekommt, dass einfach alle aufhören, auf den anderen einzuhacken. Und dann gibt es aber die nächste Stufe, Vergebung. Also ich entscheide mich, dem anderen zu vergeben, was er mir angetan hat. Ich trage es ihm nicht mehr nach oder ich höre auf, es ihm vorzuwerfen. Ich erlasse dem anderen seine Schuld an mir. Vielleicht habe ich sogar etwas Verständnis für ihn oder sie. Ob er oder sie mir auch vergibt, ist dabei eigentlich unwichtig. Vergebung ist etwas, was ich ausspreche und es ist unabhängig vom anderen. Es ist quasi ein einseitiger Akt der Gnade. Jemand ist barmherzig. Die Schuld wird entfernt, aber die Beziehung ist vielleicht noch nicht unbedingt repariert. Das ist übrigens oft das, was wir unter Frieden verstehen, wenn wir so drüber nachdenken. Wir wissen schon, okay, nee, es muss mehr sein, als wir bekriegen uns nicht. Aber wenn was vergeben ist, wenn quasi ich Ruhe in meinem Herzen habe, so wenn ich die Last der Rache und der Vergeltung abgebe, das fühlt sich für uns schon wie Frieden an. Und dann kommt das, was Paulus hier beschreibt, nämlich Versöhnung. Das nochmal mehr. Versöhnung ist eine vollständige Wiederherstellung der Beziehung, also so eine Erneuerung des Vertrauens, eine Erneuerung der Verbindung und auch der Freundschaft. Bei Versöhnung wird aus Distanz Gemeinschaft. Man kann sich auch vergeben und einander aus dem Weg gehen. Bei Versöhnung wird aus Distanz Gemeinschaft. Versöhnung macht gegenseitige Liebe wieder möglich. Versöhnung stellt her und richtet auf. Versöhnung macht auch wieder Lust auf diese Beziehung. Versöhnung ist so wie ein ehrliches und liebevolles in die Arme nehmen. Und wenn man jetzt genau hinguckt, dann sieht man, Gott hat sich nicht für Waffenruhe entschieden. Im Sinne von, die Menschen haben Strafe verdient und jetzt höre ich auf, damit sie zu bestrafen. Nee, das ist nicht das, was Gott macht. Gott hat sich auch nicht nur für Vergebung entschieden. Also Vergebung erlässt die Schulden der Vergangenheit. Ja, das hat Gott durch Jesus erledigt. Aber ihm geht es auch noch viel mehr um die Zukunft. Ich lese noch mal Vers 9 und 10. Da steht, deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden seien, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Wir sind vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet. Manche Christen scheinen sich regelrecht zu freuen, wenn sie was über den Zorn Gottes lesen, als ob ihnen das irgendwie das Recht geben würde, auf andere Menschen wütend zu sein, weil Gott es auch war. Nur glaube ich, Gott ist gar nicht wütend. Sondern im Gegenteil, ich glaube, wenn wir denken, dass Gott wütend ist, haben wir sogar ein Problem. Sorry, ich habe den Faden verloren. Genau, weil dann könnten wir nämlich auch denken, Gott ist wütend auf die Menschen und er muss jetzt in seinem Zorn irgendwie besänftigt werden. Dann sind wir wieder bei Waffenstillstand. Also jemand, der wütend ist und quasi beruhigt werden muss, damit er aufhört, auf die anderen einzuhacken, das ist eigentlich ein Waffenstillstand. Gott ist mehr als das. Und dann sind wir auch in so einem Denken schnell bei solchen, so wie Naturreligionen, die glauben, man müsste Gott mit einem Opfer besänftigen, damit er aufhört, einen zu piesacken. Nee, so ist das nicht. Gott will Versöhnung. Da steht, Gott versöhnt sich mit uns. Also sein kommender Zorn ist keine heilige Wut auf die böse Menschheit, sondern bei Jesus wird das so deutlich. Jesus sagt, als er am Kreuz hängt, zu den Menschen, die ihn ans Kreuz geschlagen hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus beweist mit seinem Tod, warum die Bibel sagt, Gott ist Liebe und nirgendwo steht Gottes Zorn. Trotzdem gibt es aber den kommenden Zorn Gottes. Gottes kommender Zorn ist das Gericht am Ende der Zeiten. Auch an anderen Stellen der Bibel ist vom Zorn Gottes der Rede. Das ist aber nicht so ein Gefühl gegenüber der Menschheit, sondern es ist Ausdruck davon, dass Gott ein Problem mit was hat. Und zwar mit Ungerechtigkeit, mit Lieblosigkeit, mit Hass, mit Unmenschlichkeit, mit Unfriede. Dass er ein Problem damit hat, wenn die Liebe gar nicht erst möglich ist. Und Gottes Zorn ist dafür da, wieder Platz für die Liebe zu machen. Und natürlich muss manchmal durchgegriffen werden. Also jeder, der schon mal einen Streit schlichten musste, der weiß, da kann man nicht immer nur freundlich zugucken und freundlich reden und irgendwann erledigt sich das Problem von selbst. Manchmal muss man auch durchgreifen. Und auch Gott kennt, dass durchgegriffen werden muss. In Gottes kommendem Zorn, dem Gericht am Ende der Zeiten, wird endlich wieder Gerechtigkeit herrschen. Gott wird aufrichten, Gott wird herrichten, Gott wird in Ordnung bringen. Endlich wird das sein, was wir uns alle wünschen, nämlich Shalom, vollumfänglicher Frieden. Und der ist durch das möglich, was Jesus am Kreuz getan hat. Was können wir also tun? Ich bleibe bei meinem Nichts. Wir können nichts tun. Aber damit das nicht so frustrierend ist, lese ich nochmal 1 und 2 aus Kapitel 5. Da steht, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Wir können das glauben und mehr können wir eigentlich nicht. Und das ist natürlich nichts im Vergleich zu den Abermillionen Liebeskilometern, die Gott uns entgegenkommt. Luther hat sich damit sehr intensiv auseinandergesetzt, so was machen wir, was machen Gott? Und ich versuche das mal mit Luthers Worten zu formulieren, aber stark vereinfacht, dass ich überhaupt anfangen kann, mich Gott zuzuwenden, ist Gottes Entscheidung und Gottes Wirken an mir. Und wenn ich dann anfange zu glauben, erkenne ich Stück für Stück, wie sehr Gott mich liebt und wie gut sein Weg ist. Und dieses Erkennen weckt in mir das Verlangen, mehr von Gott zu wollen. Aber auch dieses Wollen schenkt letztlich der Heilige Geist. Bisschen abstrakt, ich mach's mal in einem Bild. Ich habe ein schönes Beispiel gefunden. Stell dir vor, du sitzt in einem dunklen Raum. Du hast dich an die Dunkelheit gewöhnt. Man sieht wenig, aber man lebt irgendwie damit. Und dann geht plötzlich im Nebenraum ein Licht an. Das siehst du vielleicht durch einen kleinen Türspalt. Du hast es nicht eingeschaltet, es ist einfach angegangen. Und zuerst merkst du nur, oh, da ist irgendwas Helles, irgendwas zieht mich dahin. Stehst du vielleicht auf, gehst ein paar Schritte auf das Licht zu und in dem Moment wird dir klar, dass das Licht da leuchtet, das war nicht dein Werk. Dass du es überhaupt wahrnehmen kannst, das ist dir geschenkt worden. Und dass du innerlich spürst, mich zieht da was zum Licht hin, das liegt daran, dass das Licht dich anzieht. Und je näher du kommst, desto mehr erkennst du, was in diesem Raum dort ist. Und wie schön es dort ist und wie sehr du da eigentlich hin willst. Am Anfang wirkt es wie deine eigene Entscheidung loszugehen. Aber wenn du ehrlich bist, merkst du, du bist nur gegangen, weil das Licht dich zuerst erreicht hat. Das beschreibt für mich ganz treffend, was an diesem wir wenden uns Gott zu oder das alte Wort wir bekehren uns, wir entscheiden uns für Jesus, was da Gottes Werk ist und was da mein Werk ist. Und ich bleibe bei meinem, ich habe da eigentlich nichts getan. Ich will mit ein paar Gedanken aus dem Korintherbrief die Predigt abschließen. Und zwar aus dem Kapitel 5. 2. Korinther, Kapitel 5. Ab Vers 16. 2. Korinther 5, ab Vers 16. Daher beurteilen wir von nun an niemanden mehr nach menschlichen Maßstäben. Auch Christus beurteilen wir nicht so. Selbst dann nicht, wenn wir ihn früher nach menschlichen Maßstäben beurteilt haben. Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. Das alles kommt von Gott. Durch Christus hat er uns mit sich versöhnt. Er hat uns sogar den Dienst übertragen, die Versöhnung zu verkünden. Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlungen nicht angerechnet. Und uns hat er sein Wort anvertraut, das Versöhnung schenkt. Wir treten also im Auftrag von Christus auf. Ja, Gott selbst lädt die Menschen durch uns ein. So bitten wir im Auftrag von Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Obwohl Christus ohne jede Sünde war, hat Gott ihm unsere Sünde aufgeladen. Denn durch die Verbindung mit Christus sollen wir an Gottes Gerechtigkeit teilhaben. Weil wir versöhnt sind, sind wir eine neue Schöpfung. Wir verstehen langsam, was Gott da wirklich für uns gemacht hat, was dieses Licht aus dem Beispiel gerade bedeutet. Und wir verstehen auch, dass wir da eigentlich gar keinen Anteil daran haben. Alles ist uns geschenkt. Und deshalb beurteilen wir natürlich auch Dinge und Menschen nicht mehr nach menschlichen Maßstäben. Wenn alles, was ich habe, geschenkt ist, dann kann ich mich damit nicht über andere erheben, dann kann ich darüber nicht prahlen, sondern eigentlich will ich es dann teilen. Und das wünsche ich mir zutiefst. Also, dass wir aufhören, andere nach menschlichen Maßstäben zu beurteilen, denn da ist so viel Verurteilen dabei. Und stattdessen das Teilen, was wir von Gott geschenkt bekommen haben, unseren Glauben, die Versöhnung, nicht verurteilen, sondern teilen. Unseren Glauben, weil wir versöhnt sind. In 2. Korinther steht, wir verkünden diese Versöhnung, dass Gott sich mit uns versöhnt hat, weil wir wollen, dass auch andere diese Versöhnung erleben durch den Glauben. Nicht verdienen, nicht erarbeiten, nicht heilig oder richtig sein. Und es steht, lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist eine passive Formulierung. Gott versöhnt sich mit den Menschen und wir lassen das zu. Wir nehmen das an, dass Gott sich mit uns versöhnt. Gottes Versöhnung mit uns ist sein Werk. Es ist das größte Werk, das diese Welt je gesehen hat. Und ich glaube, wir verstehen es Stück für Stück und eigentlich nur dann richtig, wenn wir dann die Ewigkeit mit ihm verbringen. Glaubt es und feiert es. Und wenn ihr es noch nicht für euch angenommen habt, dann macht es, es lohnt sich. Ihr könnt es heute feiern, weil wir Abendmahl feiern. Das ist im Prinzip eins der schönsten und plakativsten Orte, wo man feiern kann, dass Gott sich mit uns versöhnt hat.